Also der Predigttext wurde heute Morgen schon, ich glaube, oft genug gesehen, angestrahlt, gesungen und eben auch das Anspiel dazu. Den brauchen wir jetzt nicht weiter nochmal neu lesen. Es geht tatsächlich um Faulheit, um Fleiß. Und deswegen ist diese Predigt heute Morgen auch nicht für alle in diesem Raum gedacht. Also eigentlich nur für die Faulen unter uns. Ja? Die Frage ist allerdings, und das ist eine ganz interessante Frage, wie ist das mit unserem Maßstab, den wir setzen? Also wo beginnt die Faulheit? Und subjektiv gesehen mag es da viele Dinge geben, wo wir sagen, ah, er ist hier und ich bin gar nicht so faul, der andere ist viel fauler als ich. Doch objektiv muss man sagen, dass Gott die Maßstäbe setzt. Und das ist doch interessant. Wie sieht Gott das Ganze? Und bevor wir einsteigen, möchte ich nochmal um der Vollständigkeit halber sagen, dass ich keine Person oder Situation oder irgendeinen Fall im Kopf hatte. Wenn ich jetzt predige, bin ich nicht dafür da, um gewisse Leute von der Kanzel zu ermahnen. Wenn ihr angesprochen seid, wunderbar, weil Predigten, die keinen ansprechen, die sind auch nicht vom Heiligen Geist gewirkt. Also Gottes Maßstab an uns, ihr könnt gerne aufschlagen, Sprüche 6, Vers 6 bis 11. Wir werden da versweise durchgehen. Dort heißt es im ersten Vers: Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Also Gott hat für jeden etwas zu tun, auch für den, der augenscheinlich faul ist. Es ist vielleicht nicht viel, was hier als Aufforderung steht. Geh zur Ameise, du Fauler. Die gute Nachricht für die Faulen ist, dass der Weg gar nicht so weit ist zu der Ameise. Wir bräuchten nur hier ein paar Meter rausgehen und schon sind wir bei der Ameise und dürfen lernen. Ja, was denn lernen? Sieh ihre Wege an und werde weise. Aha, Faulheit und Weisheit wird hier gegenübergestellt. Das sind also zwei Dinge, die man nicht zusammen findet. Die Person, die faul ist, ist nicht gleichzeitig auch weise. Und wer weise ist, der ist dementsprechend fleißig. So kann man das diesem Text entnehmen. Und es gibt da auch noch andere Bibelstellen, gerade im Buch der Sprüche sieht man dort sehr viel. Nehmen wir mal Sprüche 20, Vers 4, braucht das nicht alles mit aufschlagen, ich gehe das einfach mal durch. Im Herbst will der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Sprüche 19, Vers 15. Faulheit macht schläfrig und ein Lässiger wird Hunger leiden. Sprüche 19, Vers 24. Sehr markant. Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel, also da, wo das Essen ist, und bringt sie nicht wieder zum Munde. Ja, da braucht man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Also Weisheit und Fleiß kann man nicht voneinander trennen. Und wie ist es, wenn wir die Ameisen anschauen? Wir sehen, dass sie keine Rast, keine Ruhe haben. Sie stehen nur nicht mal 10 Sekunden lang still. Also mir ist das noch nicht aufgefallen. Sie sind immer fleißig am Tun. Und was meint ihr? Selbst dann, wenn wir die Ameisen nicht beobachten, dann werden sie immer noch fleißig sein. Wie ist das mit uns? Wenn unser Chef uns nicht beobachtet, sind wir dann genauso fleißig wie sonst? Aber ja. Ja, es ist gut, wenn man Vorbilder hat in dieser Gemeinde. Und wenn man das Aber-Ja hört, dann finde ich das wirklich gut, dass wir uns ein Beispiel nehmen können, auch gerade an älteren Geschwistern, die der Gemeinde vorstehen. Das ist sehr wichtig. Ja, wie ist das mit den Ameisen? Wir haben hier gesehen, dass der Faule sich nicht vorbereitet auf das, was später auf ihn einprasseln wird. Er ist nicht vorbereitet auf irgendwelche Notzeiten. Die Ameise hingegen schon. Die ist auf alles Mögliche vorbereitet. Zum Beispiel baut sie ihren Ameisenhügel so, dass der wetterfest ist. Also für manchen kleinen Gärtner ist das natürlich ein Ärgernis, wenn dann im Frühling die Ameisen die Apfelbäume hochklettern und so weiter. Die Ameisen, die werden den Winter überleben, ganz einfach. Die haben vorgesorgt. Die haben einen Hügel, den bauen sie auch mit Pflanzenteilen aus und so weiter. Nun wissen wir alle, dass im Herbst, wo es so feucht ist, auch sowas schnell gammeln kann. Ne? Die Pflanzenteile, die verrotten, die Blätter, die werden braun und ja, werden faul und matschig, das kennen wir alles. Und deswegen sagt die Ameise, alles klar, das weiß ich auch. Ich grabe meinen Ameisenhügel einfach um. Ihr könnt gerne einen Versuch mal machen. Nehmt mal wetterfeste Farbe, sprüht die auf dem Ameisenhügel und dann wartet ihr mal ein paar Wochen. Und ihr werdet sehen, dass die Farbe dann mit der Zeit verschwindet. Die Ameisen bauen ihr Haus. Und zwar mit Verstand, wie es aussieht. Ja, wenn nämlich die Pflanzenteile verschimmeln würden, dann würde es im ganzen Bau schimmeln. Das geht nicht. Wie kriegt das die Ameise überhaupt zustande? Wie macht die sowas? Nun, wenn wir die Ameisen betrachten, Ameisen, ich rede immer in der Mehrzahl, hat auch einen Grund, weil die Ameisen sind weder Einzelgänger noch Einzelkämpfer. Und wenn ihr draußen eine Ameise seht, dann braucht ihr nicht weit zu gucken. Da ist auch noch eine zweite und eine dritte und da sind eben ganz, ganz viele. Und da sind sie uns wirklich manchmal leider um einiges voraus. Denn die Ameisen, sie halten zusammen. Wir dagegen, wir zerstören manchmal leider unsere Beziehung. Wir wollen uns unabhängig machen von dem anderen, teilweise. Wir werden dadurch aber schwach und isoliert und sind dann nicht mehr so wie diese Ameise. Und das gehört auch dazu, dass wir sehen, wie die Ameise so ihr Leben gestaltet. Alleine ist sie total schwach. Und dennoch ist sie zusammen ganz stark. Und mit Schwäche meine ich jetzt nicht, dass sie nicht viel tragen kann. Sie kann bis zu 100 Mal ihr eigenes Gewicht tragen. Alles auf einmal. Also wenn wir uns das mal vorstellen, ich verrate es euch, ich wiege 62 Kilogramm. Das heißt, ich müsste 6,2 Tonnen bewegen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Im Alltag habe ich sehr viel mit Gewichten zu tun, weil ich Wagen, also zum Wiegen, überprüfe und installiere und so weiter. Und wenn ich bei dem Wetter gerade mit 40 Kilo rumrenne, dann wird mir ganz schön warm und irgendwann tut mir auch der Rücken weh. 6,2 Tonnen, das würde ich gar nicht aushalten. Doch ist es nicht so, dass man auch gemeinsam große Dinge stemmen kann? Wenn man sich die Ameise anschaut, die nimmt es auch mit Beute auf, die viel größer ist als sie selbst. Und auch so ein dicker Brummer, so eine Hummel ist für sie kein Problem. Da gehen die gemeinsam auf die Hummel und die wird dann schlussendlich tot mitgenommen und ja, in ihren Ameisenbau mitgenommen und dort auch dann verspeist. Da ist keiner, der irgendwie was alleine machen muss. Wenn es für den einen zu schwer ist, dann kommt der andere schon herbei und hilft. Wie ist das mit uns? Bist du einsam? Fühlst du dich allein? Ich kenne den Grund dafür nicht. Ein Grund, und wenn es dich nicht betrifft, umso besser, ein Grund könnte sein, dass du nicht an der Stelle dienst oder vielleicht auch gar nicht dienst, ja, wo du dienen solltest. Das ist ein möglicher Grund. Ameisen dienen einander. Sie suchen nicht ihren eigenen Vorteil, nicht irgendwelche Annehmlichkeiten, Bequemlichkeiten. Nein, sie suchen keine Anerkennung, keine Ehre. Sie suchen auch keine Macht. Sie bekommen niemals einen Orden für ihren Dienst. Sie suchen immer das Gemeinwohl, und zwar mit allen Mitteln. Und sie sind bereit, auch dafür ihr eigenes Leben einzusetzen. Schlagt mit mir auf Lukas 17, Vers 7 bis 10. Also es gibt da auch menschliche Beispiele, nicht nur die Ameise. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Klare Aussage. Trifft auch auf die Ameisen zu. Es ist die Frage, wo du dein Ziel setzt. Wenn du dein Ziel setzt, ich möchte dienen, um gesehen zu werden, ich möchte dienen, um etwas zurückzubekommen, dann muss ich dich enttäuschen. Dann wirst du nämlich selbst enttäuscht werden. Weil viele Leute werden dir diese Anerkennung, die du erwartest, eben nicht bringen. Viele Leute werden dich dann nicht in den Mittelpunkt rücken. Es ist so, dass wir arbeiten ohne Anerkennung. Ich weiß, dass in unseren Reihen auch Menschen sitzen, die in ihrem Dienstleben für den Herrn oft enttäuscht worden sind. Auch von anderen Geschwistern, von Leuten, wo man es nicht erwartet hat. Und ich bin auch einer davon. Man wurde enttäuscht. Doch eines darf ich sagen, Jesus enttäuscht nie. Und wenn wir unseren Fokus auf ihn richten, dann kann uns so etwas nicht mehr treffen. Denn wir dienen nicht Menschen, sondern Gott. Es gibt aber ein paar Voraussetzungen, um wirklich dienen zu können. Da sind wir jeder gefragt. Es geht darum, dass wir für unseren kompromisslosen Dienst auch Dinge aus dem Weg räumen, dass wir bereit sind, anzupacken. Und da fängt es wirklich an. Wenn es also jemand gibt, der Enttäuschung hat und sagt, hier, das habe ich noch gar nicht geklärt mit meinem Bruder oder mit meinem Arbeitgeber oder ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr selber, was euch davon betrifft, räumt es aus dem Weg, denn es ist wie eine Klette am Bein und ihr schafft nicht viel im Dienst. Ihr kommt nicht weit und ihr seid auch weiterhin unzufrieden, denn das, was ihr meintet, schaffen zu können, das werdet ihr nicht erreichen können. Die Kraft, die habt ihr nicht dafür. Ich habe noch nie eine Ameise gesehen, die mit dem Rucksack durch die Gegend gelaufen ist und hat immer gesagt, da hinten sind ganz, ganz wichtige Dinge drin. Ganz, ganz wichtig. Auch ganz, ganz viele, aber das ist alles ganz, ganz wichtig. Die Ameise hat einen Fokus auf den Dienst. Und wenn ihr was im Weg steht, dann wird das beiseite geräumt. Ich habe das mal gemacht, vielleicht kennt ihr das auch, bei den Gehwegplatten, wenn da Sand drunter ist. Das ist ja ein super Versteck für die Ameisen, alles wunderbar hergerichtet, nur ein paar Löcherchen müssen da noch rein, wird der Sand nach oben getragen und wenn man mit dem Fuß mal den Sand so ein bisschen auf die Löcher macht, was meint ihr, wie schnell die Ameisen die Löcher wieder frei machen? Das geht rasend schnell. Das ist im Weg, das muss weg, das muss weg. Wir müssen weiter, wir müssen unseren Auftrag ausführen. Und so dürfen wir auch lernen, all das, was uns im Weg steht, das dürfen wir aus dem Weg räumen. Nun, kann man vielleicht noch sagen, ja ganz klar, ich würde ja gerne dienen. Ja, ich würde ja gerne, wie bei dem Anspiel, ich würde ja gern, aber das ist die Gemeindesituation, aber da sind die Ältesten, deswegen kann ich so nicht dienen. Die machen das einfach nicht richtig. Wisst ihr was? Ich denke, dass es besser wäre, wenn wir weniger reden würden, aber mehr tun würden. Epheser 4, Vers 29. Deswegen kann man sowas leider nicht als Argument gelten lassen von der Schrift. Epheser 4, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und auch hier sind wir wieder bei der Ameise. Die Ameise macht das, was die anderen Ameisen erbaut. Jede Ameise hilft der anderen. Und die Ameisen, sie klagen nicht über ihre Arbeit. Habe ich noch nie gehört. Ja, ganz klar, sie können ja auch nicht sprechen. Aber vielleicht hat das auch einen Grund. Vielleicht können wir davon lernen und sehen, es geht um den Dienst für den Herrn. Es geht ums Dienen und nicht ums viel Reden. Und so kann man viele Argumente aufführen. Man kann sagen, ich bin alt, ich bin schwach, ich bin krank, ich bin unbegabt und ich habe nicht viel zu bringen. Also das bisschen, was ich habe, das kann man sowieso nicht gebrauchen. Was sagt die Schrift? Geh zur Ameise. Ich habe einen Braunbären gesehen, also so einen richtig schönen, großen, starken. Bin froh, dass es nicht in unserem Garten war, auch wenn wir da Ameisen haben. Nee, es war in einer Dokumentation Und dieser Bär, der hat so einen großen Ameisenhaufen angegriffen, aufgewühlt. Er wollte nämlich an die Eier ran, an die Ameisenlarven. Was haben die Ameisen gemacht? Alle geflüchtet? Nein. Die Ameisen, die haben Giftdrüsen, die Ameisensäure, die haben den Bär damit beschossen. Mag man sagen, ja, ist ja schön, eine kleine Dusche von den Ameisen ist ganz nett. Nein, es reichen ein paar Tropfen in die Augen des Bären oder an die Nase, dann flüchtet der Bär. Und genau das haben die Ameisen auch bewirkt. Die kleinen, ganz kleinen Ameisen gegen den starken Bär. Wer hat gewonnen? Die Ameisen. Aber nur weil sie alle zusammengehalten haben. Und nur, weil da keine Ameise war, die gesagt hat, ich habe hier nur so ein kleines Tröpfchen zu bringen. Das lohnt sich sowieso nicht. Nee, das kleine bisschen, was du vielleicht meinst zu haben, das darfst du bringen und das ist wichtig. Wichtig für die Einheit der Gemeinde. Aber nicht nur für die Einheit, sondern es geht darum, dass die Gemeinde fortbestehen kann. Denn mit deinem kleinen Tröpfchen, haben wir hier in dem Beispiel gesehen, da können Feinde abgewehrt werden. Wenn wir unser kleines Tröpfchen, unser kleines bisschen, das wir haben, nicht geben, dann werden wir für den Feind ein Einfallstor schaffen. Wir brauchen jeden in dieser Gemeinde, jeden ohne Ausnahme. Wenn ich dich immer noch nicht überzeugen konnte, vielleicht bin ich ja doch eine Ausnahme. Ich glaube nicht, dass Gott dich hier auf diesem Stuhl sitzen lassen würde, wenn er für dich keinen Plan hätte. Wenn er für dich nicht in dieser Gemeinde, oder vielleicht kommst du auch aus einer anderen Gemeinde, einen Platz hätte, eine Aufgabe hätte. Denn dann hätte er dich wahrscheinlich schon längst in den Himmel abberufen. Also Tod wäre jetzt ein bisschen vielleicht zu krass gesagt. Aber ich denke, solange wir auf dieser Erde sind, sind wir dazu bestimmt, Gott zu dienen, weil er uns alles zum Dienst gibt, was wir brauchen. Wenn es also jemand gibt, der meint, unsere Gemeinde müsste noch mehr zusammenwachsen. Ja, wenn es also jemand gibt, der wirklich starkes Interesse daran hat, dann, was sagt die Schrift? Schaut auf die Ameise und ihr werdet weise. Guckt euch Dokumentationen über die Ameisen an und hier ist das Versprechen. Wir werden weise. Jetzt habe ich noch so bestimmte andere Dinge angesprochen, die vielleicht nicht so zum Text passen, augenscheinlich. Doch, man muss sagen, die Faulheit, und man muss es mal ganz klar beim Namen nennen, Faulheit ist Sünde. Diese Sünde ist gekoppelt mit anderen Dingen. Auch das haben wir im Anspiel gesehen. Der Louis hatte auf einmal ganz viele Ausreden gehabt, was die Bibel auch Heuchelei nennt. Ja? Jesus, ich will dir dienen. Oh ja, mit meinem ganzen Herzen. Und ich singe auch schöne Lieder. Ja, alles bist du mir. Aber tun möchte ich nichts. Das ist Heuchelei. Faulheit findet man immer mit anderen Sünden zusammen. Und der Bruder der Faulheit ist, was meint ihr? Okay, traut sich keiner. Egoismus. Denkt nochmal an das Beispiel mit dem Bären. Wenn die Ameisen alle egoistisch gewesen wären, dann gäbe es für diesen Ameisenhaufen keine Zukunft. Wenn alle auseinandergelaufen wären, dann hätten auch die Ameisenköniginnen keinen Nachwuchs mehr produzieren können. Es wäre vorbei. Wie ist das mit uns? Sind wir bereit, alles hinzuschmeißen, weil mir was nicht passt? Ich hoffe nicht. Lasst uns den Vers 7 einmal anschauen. Auch sehr interessant. Anders als im Arbeitsleben hat die Ameise keinen Fürsten, keinen Hauptmann, keinen Herrn. Sie arbeiten also alle ohne einen Anführer, der da steht und sagt, so, auf meiner Liste steht, der Wilhelm geht jetzt da lang, der Friedrich da lang und so weiter. Und am Ende werde ich hier abhaken, ob das alles reingegangen ist, ne, das Futter und alles. Nee. Die Ameisen sind ganz anders. Sie gucken, wo Arbeit ist. Sie haben einen Blick dafür. Sie scheuen sich nämlich nicht vor der Arbeit. Da gibt es übrigens, wenn man bei Wikipedia mal guckt, was Faulheit bedeutet, da werden so Wörter für Erwachsene quasi mit eingeflochten, so wie Trägheit oder so. Das klingt nicht ganz so schlimm. Ne? Das gehört aber dazu. Die Ameise geht der Arbeit aber nicht aus dem Weg. Und bei ihr ist kein Antreiber fällig. Nun würden sich das vielleicht auch manche wünschen. Ja, da ist einer, der sagt, jetzt aber los, so richtig. Ne? Das Problem ist, dass das keinen langen Bestand hat. Denn wenn der Antreiber fehlt, dann wird die Arbeit dennoch nicht mehr gemacht. Beispiel aus der Bibel kommt sofort. Sprüche 26, Vers 14. Das ist der Ort, wo der Faule sich dann hin verkriecht, wenn der Antreiber grad mal nicht da ist. Sprüche 26, 14. Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Tja, wunderbar, sagt er. Ich habe genau das Richtige gemacht. Er kann das sogar belegen. Er hat sogar Argumente dafür. Wo steht es? Sprüche 22, 13. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen. Ich könnte getötet werden auf der Gasse. Also nochmal umdrehen im Bett und nochmal weiterschlafen. Das ist doch ein Argument, oder? Hey, ich kann nicht aus meinem Bett. Draußen wird mir das vielleicht sogar das Leben kosten. Ja, Sprüche 26, 16. Ein Fauler dünkt sich weiser zu sein als sieben, die da wissen, verständig zu antworten. Fauler kann alles belegen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Mir brauchst du das nicht erzählen. Alles gut. Ich mache das alles richtig. Aber die Weisheit hat er ausgesperrt. Also, wieder zurück zur Ameise. Sie fressen ihre Beute nicht auf. Nicht einfach so allein. Lecker, alles für mich. Sondern sie haben einen Zwischenspeicher in ihrem Körper, wie wir es auch im Video gesehen haben. Ich weiß, mein Vater hat das in der Pubertätzeit bei mir auch vermisst, dass ich irgendwie, naja, er hat mich auch so genannt, schwarzes Loch und gefräßige Raupe und so, hat er sich gedacht, denke ich mal. Die Ameise kann das allerdings zwischenspeichern und teilt das, was sie Gutes bekommen hat da draußen, mit denen, die den Bau nicht verlassen, auch das haben wir gesehen, mit der Ameisenkönigin. Und das würde ich mir auch wünschen für unsere Gemeinde, dass wir denen etwas bringen, von dem, was sie brauchen. Es ist vielleicht nicht das Essen, das sie brauchen, sondern es ist vielleicht Zeit. Es ist vielleicht ein Stück weit Beziehung, das man einfach ausleben muss. Und dass wir das zu denen bringen, die nicht hier sein können, die vielleicht krank sind. Aber dazu gehört auch, dass man anderen Leuten den Rücken frei hält. Den Rücken frei halten, zum Beispiel für die Ältesten. Es ist immer einfach zu sagen, mit dem Finger zu zeigen, hier, da sind Missstände und eigentlich sind die Ältesten dafür verantwortlich. Aber manchmal ist es so, und ich darf da auch einen Einblick haben, manchmal, oder leider viel zu oft, formuliere ich es mal so, ist es so, dass die Ältesten nach jemandem Ausschau halten, der Aufgaben übernehmen kann. Und das sind Aufgaben, die gemacht werden müssen. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber meistens sind es mehrere Kleinigkeiten. Es ist viel zu tun. Und wenn sich keiner findet, dann muss es der Älteste machen. Weil es muss ja laufen. Und dann, wenn das so ist, wenn wir hier mit dem Mund gut unterwegs sind, aber nicht selber anpacken, dann haben wir nicht das Recht zu sagen, die Gemeinde funktioniert nicht so, wie sie sein sollte. Ich fühle mich hier nicht so wohl, wie es sein sollte. Wir können nicht den Ältesten das alles in die Schuhe schieben, die Aufgaben von Leuten übernehmen müssen, die ihre Gabe in dieser Gemeinde nicht investieren. Das ist nicht fair. Das würde ich gerne an dieser Stelle mal sagen. Ameisenkönigin sind ja dafür da, um quasi die nächste Generation an Ameisen voranzubringen oder ins Leben zu rufen. Genauso auch mit den Ältesten, wenn wir schon bei den Ältesten sind. Sie sind nicht nur für diese Gemeindegeneration verantwortlich, sondern sind auch dafür verantwortlich, dass die nächste geistliche Generation Leiterschaft und in den ganzen Diensten, dass es da weitergeht. Und wenn es in unserer Gemeinde scheinbar nicht weitergehen sollte, vielleicht kommt dann der Zeitpunkt irgendwann mal, wo man sowas vermutet, dann kann man wieder das Gleiche sagen, es sind nicht die richtigen Leute am richtigen Platz. Und deswegen möchte ich euch Mut machen. Wenn ihr noch Kapazitäten habt, bringt das, was ihr habt, für den Herrn. Arbeitet für den Herrn, damit die Herrlichkeit Gottes in dieser Gemeinde sichtbar wird. Denn nur so kann Gott groß gemacht werden. Ich bin mir dessen bewusst, dass es Bibelstellen gibt, wo gesagt wird, dass wir Sünde beim Namen nennen sollen. Das ist mir klar. Die Frage ist nur, wo wir unseren Fokus setzen. Setzen wir unseren Fokus auf die schlechten Dinge, auf die Sünde? Oder wollen wir unseren Fokus auf den Dienst bringen, der unsere Geschwister nach vorne bringt, der die Herrlichkeit Gottes hier auch in unserer Gemeinde repräsentiert? Und wenn wir mal ganz egoistisch denken an dieser Stelle, was wird uns mehr Freude machen? Fokus auf Sünde, Unzulänglichkeiten unserer Geschwister oder Fokus auf den König, auf den Herrscher dieser Welt, dem wir dienen? Lukas 6, Vers 42. Das betrifft wieder unser Reden. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Liebe Geschwister, lasst uns kleine Brötchen backen, wenn wir dienen. Nicht, dass wir so jemand sind, der so einen Balken vor dem Auge hat und gar nicht klar sehen kann. Lasst uns demütig bleiben. Das Wort sagt weiter, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Ich möchte dir auch nochmal Mut machen, dass du nicht zu viel von deinem Nächsten erwartest. Vielleicht von deinem Nachbarn, der so geistlich ist. Also, dass er dich irgendwie im Dienst voranbringt. Oder von den Ältesten. Sondern erwarte alles von deinem Herrn. Wer setzt den Maßstab? Wir haben es am Anfang gesagt. Es ist nicht dein Nachbar, der Älteste oder sonst jemand. Es ist Gott selbst in seinem Wort. Und darin sollten wir verwurzelt sein. Wenn wir uns in unserer Gemeinde umschauen, dann haben wir doch das Messergebnis von dem, wie wir unsere Gemeinde lieben, im Dienst. Wir können es da sehen. So sehr, wie ich die Gemeinde liebe, so sehr werde ich ihr dann auch dienen. Andersrum muss man sagen, wenn ich der Gemeinde nicht diene, dann liebe ich Gott nicht. Ist das so? Wie war das mit Jesus? Ist er es nicht, der die Gemeinde ins Leben gerufen hat? Ist nicht er, der sich selbst für die Gemeinde hingegeben hat? Warum hat er das getan? Warum? Es war Liebe. Und diese Liebe, wenn wir ehrlich unser Leben betrachten, diese Liebe Gottes, die hat uns verändert. Sie verändert Einstellungen. Sie verändert unser ganzes Leben. Lasst uns doch wieder neu öffnen für das, was Gott mit uns vorhat. Es wäre doch schön, wenn diese Liebe untereinander, Respekt, Demut, Geduld, wenn das unter uns sichtbar wäre, weil wir uns wieder neu Gott zur Verfügung stellen für seinen Dienst, für das, was er mit uns vorhat. Vers 8. So bereitet sie doch ihr Brot im Sommer, sammelt ihre Speise in der Ernte. Im Sommer gibt es überall genug zu fressen. Was tut die Ameise? Sie frisst sich nicht nur satt, sondern sie ist immer einen Schritt voraus. Und das ist gut, das ist wichtig, auch für uns, dass wir immer einen Schritt voraus denken und sehen. Und das geht nur, wenn wir die Weisheit Gottes haben. Wir werden oft verglichen in der Bibel mit Schafen. Schafe denken nicht an morgen. Schafe sind vom IQ vielleicht nicht ganz so hochgestellt. Leute, das sind wir. Wir brauchen die Weisheit Gottes und dürfen dann auch einen Schritt voraus sein von dem, was scheinbar auf uns einprasseln möchte. Für die Ameise ist jeder Winter quasi eine Notzeit. Es gibt nichts zu fressen. Draußen würden sie erfrieren. Aber sie gibt es immer noch. Sie gibt es immer noch, Jahr für Jahr. Sie haben vorgebaut. Lasst uns auch so vorbereitet sein. Lasst uns in den Zeiten, wo es uns gut geht, umso mehr zu unserem Herrn gehen, uns auftanken lassen, ihm mit ganzem Herzen nachfolgen und einander dienen. Vers 9 bis 11. Wie lange liegst du, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Ich denke, dass es gut ist, wenn wir zu Vorbildern werden. Es ist gut, wenn andere Menschen sehen, wie das wirklich geht mit dem Dienen. Wenn wir vorangehen und zeigen, dass es eben nicht gut ist, nur zu liegen und die Hände schön gefaltet in den Schoß zu legen. Ach, toll, ein anderer macht's. Es ist gut, wenn wir selber vorangehen und wenn wir uns nach Vorbildern sehnen, egal wo es ist. Wenn ich jetzt Georg fragen würde in der Berufswelt, gibt es manchmal leider wenig Vorbilder. Es gibt Ausnahmen, aber die sind nicht so viele. Und in unserer Gemeinde brauchen wir auch Vorbilder. Es müssen Leute sein, die vorangehen. Und ich wünsche, dass jeder, der in den Spiegel guckt, eben so ein Vorbild sieht. Ich möchte ein Vorbild sein für andere. Dass wir nicht zu enden, dass wir in Verhaltensmuster reinrutschen, die dann für uns zur Tradition werden. Wie gesagt, der Faule hat viele Argumente. Der Faule liegt viel im Bett. Der Faule meint, er ist weise. Der Faule, ja, der macht nicht viel. Und wenn es mal darum geht, etwas zu tun, dann hat er nicht die Kraft, aufzustehen und etwas zu tun. Ja, er sitzt vor dem Essen und ist zu faul, um sich selbst zu versorgen. Prediger 10, Vers 18. Durch Faulheit sinken die Balken und durch lässige Hände tropft es im Haus. Das, was wir sehen, das werden wir auf jeden Fall ernten. Das verheißt uns die Schrift. Wie ist das mit den Ameisen? Ameisen nutzen die guten Gelegenheiten, die sich ergeben. Also Ameisen sind jetzt nicht nur immer auf der Suche. Also da gibt es ein paar Leute, die suchen quasi, wo es was zu fressen gibt und so weiter. Das ist okay. Aber die anderen, die laufen mit offenen Augen rum und sehen, hier bietet sich eine Gelegenheit, hier den Käfer, den nehmen wir mal mit, oder das Pflanzenteil oder was auch immer, oder hier gibt es einen Tropfen Wasser. Die gehen mit offenen Augen durch die Welt und nehmen das mit, was sie kriegen können. Sie dienen einfach. Das, was ihnen vor die Füße fällt, das packen sie an. Und das hat auch Vorbildcharakter für uns, denke ich mal. Ich weiß, dass es schwer ist, aus Verhaltensmustern rauszukommen, wenn man sich die schon jahrelang antrainiert hat. Aber wie schön wäre es, wenn wir in unserer Gemeinde sehen, hier, ich müsste mal jemanden Kranken besuchen, ich müsste mal den Schnipsel da aufheben, ich müsste mal dies oder jenes, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, dass wir lernen, mit offenen Augen durch dieses Leben zu gehen. Wie ist das mit Jesus? Johannes 5, Vers 19. Johannes 5, 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise der Sohn. Wir sind nun angekommen an dem allergrößten Vorbild für uns. Dort, wo die Maßstäbe gesetzt werden. Dort, wo unser Auftraggeber ist. Ja, unser Auftraggeber ist unser größtes Vorbild. Sein Name ist Jesus Christus. Und er ist auf dieser Erde so gewandelt. Er hat das getan, was er den Vater tun sah. Und nur das. Und wir dürfen mit Christus vereint werden, eines Tages im Himmel, dürfen aber schon jetzt ein Abglanz von ihm sein. Wir dürfen schon jetzt so handeln und arbeiten wie er. Es ist nicht so, dass Gott seinem Sohn einen Auftrag gegeben hat und der war dann zu Ende, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Den Auftrag, den führt wer weiter? Wir, die Gemeinde. Der Auftrag ist nicht zu Ende. Ha, nun magst du sagen, wie kann das angehen? Wie geht das? Ich glaube, Gott hat Mittel und Wege, dass wenn er uns einen Auftrag gibt, dass wir das auch ausführen können. Also wenn Gott dir einen Auftrag gibt, wenn dir sagt, geh, mach dies oder jenes, dann zweifle nicht daran, dass du ihn ausführen kannst. Ja, wir Menschen haben Grenzen, aber Gott hat diese Grenzen nicht. Und wenn du einer bist, in dem Gott lebt, in dem Gott wohnt, durch den Heiligen Geist, dann hast auch du keine Grenzen. Denken wir nochmal an die 6,2 Tonnen. Die kann ich nicht bewegen. Ich kann das Gewicht nicht tragen. Aber ich kann Berge versetzen, so steht es im Wort, oder? Will mir da jemand widersprechen? Wir können mit Gott Berge versetzen, über Mauern springen. Das lernen wir schon in der Kinderstunde. Leute, lasst euch nicht entmutigen in eurem Dienst, egal was kommt. Das lohnt sich nicht. Auch die Ameise ist so ausgelegt, dass sie eben dieses Hundertfache ihres Körpergewichts tragen kann. Gott hat es so gewollt. Die Ameise ist danach veranlagt und sie führt es auch aus mit dem, was ihr gegeben wurde. Die Frage für uns, machst du mit? Willst du auch dienen? Bist du bereit, noch mehr in den Dienst zu investieren, als du es jetzt tust? Und es geht nicht darum, dass du von dem Gewicht hier, die 6,2 Tonnen, erschlagen wirst. Die Ameise muss auch einmal ruhen, das ist ganz klar. Aber bist du bereit, alles für deinen Herrn zu geben? Jesus tat es. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er ging auch mit diesen Worten ans Äußerste. Und das ist der Punkt, an dem ich dann langsam zum Schluss komme. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen. Er hat das Äußerste getan für dich und mich. Er ist tatsächlich der größte Diener. Ohne ihn wären wir nicht hier. Und ohne ihn hätten wir keine Vergebung der Schuld. Ohne ihn wären wir allein gelassen. Wir hätten den Tröster nicht, den Beistand nicht, den Heiligen Geist nicht. Er hat alles getan und sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und in dieser schweren Zeit, in dieser schweren Not am Kreuz, da kamen Leute vorbei und haben gesagt, ha, hilf dir doch selbst, wenn du Gott bist. Es gab Leute, die haben verspottet. Ja, was hat Gott gesagt? Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das für ein Diener? Jesus Christus. Welch eine Liebe und welch ein Erbarmen über uns. Ich denke, ich werde es an dieser Stelle schließen. Ich möchte euch noch mit ein paar Bibelversen Mut machen. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es geht nicht darum, dass du dein Geld investieren musst, deine Zeit investieren musst, deine Kraft, alles deins. Es ist nichts von dir. Gott hat es dir gegeben und Gott hat sogar mit dem, was du hast und mit dem, was er dir noch geben will, alles vorbereitet für den Dienst. Ja, ich weiß, es beinhaltet trotzdem, dass man sich zurückstellt, dass man manche Annehmlichkeiten nicht bekommt. Aber umso größer die Freude über das, was dann entsteht. Philipper 1, Vers 6. Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Es kommt alles auf den größten Diener an. Es kommt alles auf Jesus an. Er will sein Werk in dir vollbringen. Die Ameise, die hat Überfluss. Und ich wünsche, dass das auch in unserer Gemeinde so ist, dass wir anpacken, da, wo Gott uns gebrauchen möchte. Wie gesagt, es kommt auf seine Kraft an. Und die letzten Fragen, die ich stellen möchte, glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott dir beisteht, auch wenn du jetzt vielleicht in einer Durststrecke bist und gar nicht noch einweist, wie es weitergehen soll? Und du sagst, Mensch, ist ja schön, dass du als junger Spund da vorne so predigst, aber ich habe Probleme bei mir. Meinst du? Meinst du, du bist allein? Gott ist bei dir, dein Beistand und dein Tröster. Möchte dir Mut machen, dass du wieder neu aufblickst auf deinen Herrn und dass du sagst von ganzem Herzen, ja, ich lebe oder ich möchte leben und ich werde es in Zukunft tun mit deiner Hilfe zur Verherrlichung von dir selbst, von meinem Gott und König. Und liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, Gott selbst wird euch dabei helfen. Gott segne euch.